Hi, hier ist Millie. Und heute geht es um Maria Telkes und ihre Faszination für die Sonne. Die Chemikerin macht sich viele Gedanken dazu, wie sich die Sonne als Energiequelle nutzen lässt. Ich erzähle Christina heute also von Soldaten, einer Architektin und zeige ihr zum ersten Mal ein Foto, das ich selber geschossen habe. Dieses und alle weiteren Fotos findet ihr wie immer auf Instagram unter sisterreact_podcast. Viel Spaß beim Hören der Folge, wünscht euch Millie.
Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Information, Emotion und Reaktion. Von und mit Melli und Christina.
Hallo Christina.
Hi Melli.
Ich habe dir heute eine Geschichte mitgebracht von Maria Telkes. Und Maria ist so ziemlich genau vor 124 Jahren geboren worden. Das weiß ich deshalb so genau, weil sie 1900 geboren ist. Das hat es so schön zu rechnen. Und sie wächst in Ungarn auf und studiert auch in Ungarn in der Uni in Budapest. Und zwar entscheidet sie sich für den Studiengang Physikalische Chemie. Mit 24 promoviert sie dann, das macht sie in der Schweiz. Und der Zufall will es, dass ihr Cousin als ungarischer Konsul in Cleveland, Ohio, also in den USA, arbeitet. Und den besucht Maria nach ihrer Promotion und ihr gefällt es in Amerika ziemlich gut. Und zwar so gut, dass sie beschließt, auch sogar in die USA auszuwandern und dort auch zu arbeiten. 12 ganze Jahre lang ist sie da für eine Forschungseinrichtung tätig und dann wird sie auch endlich eingebürgert und wechselt erst zur Westinghouse Electric Corporation und später dann zum uns so langsam ja auch ganz gut bekannten MIT, also dem Massachusetts Institute of Technology. Und zu der Zeit schreiben wir jetzt ungefähr das Jahr 1941. Du weißt ja, was da in der Welt los war.
Ja, der Zweite Weltkrieg.
Genau, der Zweite Weltkrieg. Und die USA verpflichtete zu der Zeit auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ihre Forschung auf die Unterstützung der Soldaten auszurichten. Und deshalb wurde auch Maria dem US Office of Scientific Research and Development zugeordnet. Das war quasi eine Einheit, die echt nur für diesen Zweck gegründet wurde, also Wissenschaft für Kriegshandlungen nutzbar zu machen. So, jetzt weißt du ja noch nicht so genau, woran Maria eigentlich so forscht und woran sie arbeitet und in welchem Bereich sie Dinge erfunden hat. Ich gebe dir jetzt mal 3 Tipps und mal gucken, ob du es erraten kannst.
Ja.
Also der erste Tipp ist, dass ihre erste Entwicklung, die sie jetzt vornehmen wird, die landete später in der Notfalltasche von Soldaten. Der zweite Tipp ist, dass es ihr Forschungsgebiet eigentlich überall auf der Welt gibt und es auch überall nutzbar ist. Und der dritte Tipp ist, ihr Forschungsgebiet hat auch ein bisschen was mit mir und meinem Studium zu tun.
Puh. Du hast welches Studium?
Den Master, regenerative Energie und Energieeffizienz. Ich sag's dir nochmal. Was hast du eigentlich studiert, Schwester?
Okay. In der Notfolter, also ich sag mal, überall auf der Welt, das kann immer auch alles sein, gefühlt. Also da werde ich nicht drauf kommen. So mit dem Studium, wenn du sagst Energie und Umwelt, dann grenzt es das schon ein bisschen ein. Und in der Notfalltasche von Soldaten, das ist ja wahrscheinlich die stärkste Eingrenzung. Und ich glaube, die ist nicht besonders groß, deswegen kann ihre Erfindung auch nicht besonders groß sein. Und es muss irgendwas mit Energie und so weiter zu tun haben. Oder Umwelt, obwohl ich glaube, dass die Notfalltasche von Soldaten weniger mit Umwelt zu tun hat. Deswegen würde ich mich jetzt auf Energie konzentrieren. Und ich kenne natürlich so eine Notfalltasche von Soldaten nicht. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwie sowas ist, dass sich etwas erwärmen kann, wenn man das knickt oder so, weißt du? Also ich meine, dass ich mal gehört habe, dass die da was zu essen drin haben, was eigentlich eher kalt ist. Und um das warm zu machen, haben die da irgendwie so ein Tool, womit die dann halt das Gericht oder Wasser oder so erwärmen, um das Gericht warm zu essen. Das wäre jetzt so mein erster Gedanke. Es kann auch ziemlich falsch sein. Du hattest gerade vorhin irgendwas, dass sie bei irgendeiner Firma Electrics bla 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 gearbeitet hat. Deswegen habe ich schon die ganze Zeit gedacht, vielleicht so in die Richtung irgendwas Elektrisches. Aber irgendwie fällt mir nicht ein, was dann in dieser Notfalltasche sein sollte.
Also du hast jetzt auch schon sehr gut versucht, das zu erraten, was in der Notfalltasche ist. Ich wollte erstmal nur das Forschungsgebiet. Aber da bist du auch schon zumindest mit der Wärme nah dran, denn das Forschungsgebiet ist die Solarenergie. Was stellst du dir darunter vor?
Dass ich die Sonnenenergie in eine, also einfach umwandle in eine andere nutzbare Energie.
Das ist gut beschrieben. Und heute nutzen wir Solarenergie für Wohnhäuser klassischerweise in zwei Formen, nämlich entweder als Wärmequelle oder wir produzieren mittels Photovoltaikanlagen Strom. Also Solaranlage, wenn man sagt, ich habe eine Solaranlage auf dem Dach, kann das im Prinzip entweder eine Photovoltaikanlage sein, die stellt dann Strom bereit, also die Energieform Strom, oder es kann auch eine solarthermische Anlage sein, die also warmes Wasser bereitstellt. Und das ist tatsächlich, also Wärme warst du nah dran, denn das ist auch tatsächlich eher das Feld, mit dem Maria sich dann bei der Solarenergie befasst, nämlich mit der Wärme. Und genau das war auch für das US-Militär nützlich. Denn es war tatsächlich so, dass viele amerikanische Soldaten im Pazifik attackiert wurden und wenn sie nicht direkt erschossen wurden oder so abstürzten, dass sie quasi nicht überleben konnten, dann trieben sie oft so lange im Meer, bis sie schließlich an Dehydrierung starben. Was ja eigentlich auch ein bisschen verrückt ist, ne? Also von Wasser umgeben stirbt man an Dehydrierung. Weißt du, warum das so ist?
Ja, wegen des Salzwassers, richtig?
Genau. Und tatsächlich ganz konkreter am Prozess der Osmose. Also Wasser mit verschiedenen Salzgehalten, das zum Beispiel nur durch eine Zellwand, wie eben im menschlichen Körper dann ja, getrennt wird, das neigt dazu, sich auszugleichen, um den gleichen Salzgehalt zu erreichen. Also das will quasi, also ne, Wasser mit weniger Salz will genauso viel Salzgehalt quasi haben, wie auf der anderen Seite der Zellwand. Und das Wasser in menschlichen Zellen hat eben einen niedrigeren Salzgehalt als Meerwasser. Und wenn man jetzt Meerwasser trinkt, zieht es also das Wasser in unseren Zellen hinaus in das getrunkene Meerwasser, um den Salzgehalt anzugleichen. Also um da mehr Wassergehalt quasi zu haben. Und das kann dann eben dazu führen, dass der Mensch tatsächlich vertrocknet, obwohl er Salzwasser trinkt. Und das viele Salz ist auch für die Nieren kaum zu verarbeiten. Und deswegen muss man Salzwasser entsalzen, bevor es den Menschen wirklich hydrieren kann. Und genau da setzt diese Notfalltaschenerfindung von Maria an. Ich schicke dir jetzt mal ein Bild davon.
Mhm.
Schreib doch mal, was du da siehst.
Ja. Also ich sehe im Endeffekt, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie groß es ist, aber es ist auf jeden Fall auf dem Meer und sieht aus wie ein rundes Schlauchboot, wo ein Zipfel noch drüber gespannt ist oder eine Folie quasi noch drüber gespannt ist. Dadurch, dass es ja irgendwie in diese Notfalltasche passen muss, muss es jetzt klein sein, aber es sieht jetzt gerade relativ groß aus. Und man sieht da noch irgendwie so einen Anhänger dran, womit man das vielleicht aufs Meer mitziehen kann oder wieder vom Meer wieder runter auf Land aufs Land ziehen kann. Auf jeden Fall ist zwischen dem, ich sag mal, zwischen dem Schlauchboot und der Hülle des Schlauchbootes, also was so oben drüber gestülpt ist, sieht so ein ganz bisschen aus, wenn man sagen darf, wie der Zipfel eines Kondoms, finde ich, die das drüber gestülpt ist. Ist halt irgendwie so ein Luftraum, also eine Atmosphäre, wo wahrscheinlich die Sonne das irgendwie erwärmt und dann das Wasser verdunstet, vermutlich an dieser Kondomhülle dann abperlt und dann wieder aufgefangen wird und das Wasser bleibt zurück in dem Schlauchboot, das Wasser nicht, sondern das Salz bleibt zurück in dem Schlauchboot.
Das ist gut beschrieben. Ich glaube, es ist wirklich, du stellst dir es deutlich größer vor, als es ist. Es ist aber aufblasbar. Also vielleicht das nur als Info, deswegen passt
das. Das sind Kondome auf.
Ja, ja, genau. Und deswegen passt es halt doch in die Notfalltasche, wenn es dann quasi nicht aufgeblasen ist. Also, sie entwickelte dieses aufblasbare, solarbetriebene Entsalzungsset. Und du siehst ja, dass das, was du das Schlauchboot beschrieben hast, schwarz ist, ne? Die Fläche.
Ja.
Ja. Genau. Und dadurch nimmt es quasi mehr Sonnenenergie auf. Und das Wasser, was dann da mit drin ist, das verdunstet dann eben in der Sonne. Und genau wie du beschrieben hast, steigt das dann auf, das verdunstete Wasser sammelt sich an dieser Kondomwand, Ballonwand, läuft daran hinab in einen Auffangbehälter. Und das, was du als, daran kann man das Boot aus dem Wasser ziehen, beschrieben hast, ich glaube, das ist tatsächlich der Trinkhalm, aus dem man dann trinken kann.
Also das Wasser.
Das heißt, okay. Es ist doch kleiner als es ja. Ist hier auf dem Fotoweg. Ich glaube, es ist auch total schlecht da rein gefotoshoppt, ehrlich gesagt,
dieses Produkt.
Ja. Genau. Und es heißt tatsächlich, dass dieser Solardestillierer, den Maria Telkes eben erfunden hat, vielen Seeleuten und Piloten, die über dem Meer abgestürzt waren, das Leben gerettet hat, weil er eben zur festen Ausstattung auf den Rettungsbooten gehörte. Ein Problem hatten wahrscheinlich leider nur jene Soldaten, die das Pech hatten, in einer sehr bewölkten Woche im Meer zu treiben. Aber ja.
Ja, stimmt.
Genau. Nach dem Kriegsende arbeitete Maria dann wieder voll für das MIT. Und das forschte zu der Zeit auch an der Verwendung von Solarenergie für Wohnhäuser. Und Maria hatte hier ein ganz spannendes Konzept entwickelt. Allerdings waren die Verantwortlichen am MIT nicht so richtig davon überzeugt. Denn du weißt es vielleicht, um Solarenergie für Wohnhäuser nutzen zu können, gibt es auch Herausforderungen. Und deshalb frage ich dich jetzt mal, zu welchen Zeiten würdest du sagen, brauchst du am ehesten warmes Wasser? Also wann machst du die Heizung an, wann duschst du und so bei so einer ganz normalen Arbeitswoche?
Ja, natürlich morgens. Also ich dusche morgens oder also anders. Entweder in meiner Vorstellung duscht man entweder ganz früh morgens oder ganz spät abends. Ne? Je nachdem, ob man halt Morgenduscher oder ein Abendduscher ist. Wenn man ein geregelt, also wenn man also eine Tagschichtarbeit hat, ne? Sonst zählt das natürlich alles nicht. Aber sonst halt, wie gesagt, morgens oder abends. Und warm brauchst du es natürlich, wenn es draußen kalt und bewölkt und dunkel ist und so. Dann brauche ich auch Licht und so. Ne? Also ich brauche natürlich immer dann, wenn ich denke, darauf willst du hinaus, wenn keine Sonne da ist, brauche ich eigentlich am meisten Energie.
Ja, ganz genau. Und deswegen muss Solarenergie gerade in Form von Wärme gespeichert werden, damit du halt auch morgens, wenn die Sonne noch nicht geschienen hat, warm duschen kannst und auch im Winter die Heizung anstellen kannst und warm Wasser quasi zur Verfügung hat. Und gerade die Winterzeit sorgt zum Beispiel in Deutschland dafür, dass hier eigentlich keine Häuser nur rein mit Solarthermie beheizt werden können, es sei denn, es handelt sich wirklich um Passiv- oder Plusenergiehäuser, die also komplett darauf ausgelegt sind, mit extrem wenig Heizwärme auszukommen, die natürlich aber auch sehr teuer sind und gut gedämmt sein müssen. Alle anderen müssen also entweder zusätzlich eine andere Wärmequelle nutzen, also sei es Gas, Öl oder jetzt eben Wärmepumpe oder sowas, oder eben auch die solar erzeugte Wärme speichern. Ganz klassisch nutzt man für die Speicherung von Wärme einfach Wasser. Also auch zur Zeit von Maria war das der Standard. Wasser gibt die Wärme allerdings auch relativ schnell wieder ab. Das kennst du vielleicht auch, wenn du Wasser auf dem Herd anmachst und zum Kochen bringst und es dann vergisst, warum auch immer, und der Herd wieder ausgeht und es dann stehen lässt, ist das Wasser nach wenigen Stunden eigentlich auch schon wieder kalt. Und hier geht es ja wirklich eher so um langfristige Wärmespeicherung. Aber auch heute macht man das doch mit Wasser und nutzt halt einfach sehr gut isolierte Speicher, damit die Wärme sich möglichst lange hält. Maria hatte aber eben einen anderen Ansatz und deswegen suchte sie etwa ein anderes Wärmeträgermedium. Und sie fand Salz. Und zwar ein ganz spezielles Salz, nämlich Glaubersalz. Das ist Natriumsulfat-Dekahydrat. Sagt dir das was? Du hast gerade so aufgeatmet.
Ja, also mir sagt Glaubersalz was. Also, aber irgendwie, ich weiß gerade nicht, in welchem Zusammenhang. Aber ich habe das auf jeden Fall schon mal gehört. Aber erzähl weiter.
Ich erzähl dir was zu den Eigenschaften von Glaubersalz.
Ja.
Ich glaube, aber ja, bin ich gespannt. Also es speichert Wärme besonders gut. Und zwar auch wegen einer ganz wichtigen Eigenschaft. Denn Glaubersalz ist ein sogenanntes Phase Change Material, PCM. Und das sind Stoffe und Materialien, die während ihres Phasenwechsels, also von flässig zu flüssig, Entschuldigung, fest zu flüssig, flüssig zu gasförmig oder so, extrem viel Wärme oder Kälte aufnehmen bzw. abgeben können. Und Glaubersalz hatte dazu noch den großen Vorteil, dass es schon bei verhältnismäßig geringen Temperaturen fest zu flüssig wird. Also es reichen rund 32 Grad Celsius dafür aus. Und kühlt das Salz dann an kälteren Tagen, also wenn es kälter ist als 32 Grad ab, dann wird es wieder fest und dabei lässt es dann die vorher eingespeicherte Wärme bei diesem Phasenübergang eben wieder ab. Ein bisschen, und daran musste ich gerade schmunzeln, als du gesagt hast, dass man etwas knickt oder wird es warm, kann man sich das vorstellen wie so ein Handtaschenwärmer. Weißt du, die sind ja flüssig, dann drückt man innerhalb dieser Flüssigkeit Metallplättchen und dadurch wird es so richtig warm und fest.
Genau.
Und dann kannst du es ja quasi, wenn du es wieder in kochendes Wasser legst, wird es ja wieder flüssig, speichert quasi die Wärme.
Ja.
Du bei diesem Material brauchst du halt quasi dieses Metall als, ich glaube, Katalysator. Glaubersalz macht es halt automatisch quasi, da brauchst du nicht so einen Katalysator, dass du was klicken musst. Aber so ein bisschen ist das Prinzip ähnlich. Das ist ja auch da, einfach ändert es die Phase und dadurch setzt es sehr viel Wärme frei, die eben dann wieder eingespeichert werden kann, indem man es wieder mit heißem Wasser flüssig macht. Genau.
Spannend. Also, ja, habe ich noch nie gehört, dieses PCM.
Also ich schon, aber halt, weil ich das natürlich auch studiert habe mal und da ging es auch um solche, man nennt sie Latentwärmespeicher, genau. Und Glaubersalz sollte im Sommer also das Haus dann sogar noch kühlen können, weil es ja eben auch wirklich gut Wärme aufnimmt und speichern kann. Und so deswegen bei sehr warmem Wetter, ne, über 32 Grad quasi dann auch die Räume in einem gewissen Maß sogar kühlen können sollte. Das war also Marias Grundkonzept. Aber das MIT war nicht überzeugt und deswegen wollten die das Vorhaben auch nicht finanzieren. Deswegen machte Maria sich auf die Suche nach Sponsorgeldern. Und schließlich fand sie auch eine Sponsorin, nämlich die Bildhauerin Amelia Peabody. Und neben einer Sponsorin brauchte sie noch jemanden, um ihre Vision von einem nur durch Solar beheizten Haus umzusetzen. Nämlich jemanden, der das Haus entwarf. Und den fand sie schließlich in Eleanor Raymond. Eleanor war Architektin und die entwarf dann das Gebäude. Und als Dover Sun House galt das Haus schließlich als erstes Gebäude, das ausschließlich mit Solarenergie beheizt wurde. Der Bau und auch die Inbetriebnahme wurden medial intensiv begleitet. Was glaubst du, woran lag das?
dass es materialintensiv begleitet wurde? Sorry.
Medial, also die Medien haben das begleitet, nicht das Material.
Das habe ich falsch verstanden. ja, ich denke mal, weil es einmal das erste Haus war, das ist ja wahrscheinlich immer spannend. Vielleicht auch, weil es, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, war das ein Team aus Frauen. Irgendwie vielleicht auch daher, dass das nochmal irgendwie interessant war, dass das nur irgendwie, also was Technisches, nur von Frauen irgendwie erstellt wurde oder so.
Du hast ja es schon. Genau das. Tatsächlich war das für die Medien das Interessante, dass drei Frauen dieses Großprojekt umgesetzt hatten. Also damals spielte halt einfach auch Klimawandel und so ja noch gar nicht so eine große Rolle, dass man so sehr auf der Suche war nach, wie können wir jetzt Wohnhäuser und so weiter möglichst regenerativ beheizen und ne? Energie versorgen. Genau. Deswegen stand gar nicht so sehr die Lösung für Klimakrise zum Beispiel im Fokus, sondern wirklich, dass drei Frauen daran beteiligt waren. Ah. Jetzt habe ich dir gerade ein Bild geschickt. Vom Dover Sun House. Beschreib das Haus doch mal.
Also es ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Das Haus sieht, also es ist ein abgeschrägtes Flachdach. Also so eine Seite quasi nur abgeschrägt. Die andere Seite, es sieht aus, als wäre es zweistöckig. Das oberste, oder das erste Stock, sieht aus wie eine komplette Glasfront mit mehreren Hochkantfenstern. Und das untere sieht eigentlich aus wie ein normales Geschoss. Sieht alles, glaube ich, mit Holz verkleidet, wenn ich das richtig sehe. An der Seite geht eben eine Treppe hoch. Es erinnert mich so auf den ersten Blick ein bisschen wie so eine Turnhalle. Nur eine Turnhalle hat halt, ist ja eine Kastenform und hier haben wir halt dieses abgeschrägte Dach.
Man nennt das Pultdach, habe ich jetzt gelernt.
Danke. Dachform. Ich habe mich ja schon ein bisschen geschenkt. Ich war mir sicher, dass es nicht abgeschrägtes Dach heißt. Vor allen Dingen nicht abgeschrägtes Flachdach. Aber okay, stimmt. Ja. Aber genau, dann haben wir das auch geklärt. Sehr gut, vielen Dank. Ja, und ich denke mal, das ist so abgeschrägt, weil da die Photovoltaikplatten drauf sind.
Ist nicht falsch verstehen? Photovoltaikplatten erzeugen ja Strom.
Das ja, nicht. Nee, das machen wir nicht. Dann die Solarplatten.
Nee, interessanterweise ist es anders. In diesem Haus quasi.
Ja.
Da liegen keine solarthermischen Anlagen oben auf dem Dach, sondern die große Fensterfront ist im Prinzip die Heizung. Also diese große Fensterfront besteht aus doppelt verglasten Scheiben und die Luft dazwischen, die wird durch die Sonne erwärmt, also die zeigt Richtung Süden, diese Fensterfront, die du beschrieben hast. Und Ventilatoren bringen dann diese erwärmte Luft in die Glaubersalzbehälter, transportieren die dahin.
Ah.
Das Glaubersalz schmilzt dann, speichert die Wärme und an kalten Tagen rekristallisiert das Salz wieder, lässt dabei Wärme frei, das hatte ich ja vorhin kurz erklärt. Und die Wärme wird dann wiederum durch Ventilatoren in die Wohnräume transportiert. Das Haus wurde dann übrigens von einem Cousin von Maria bewohnt. So, jetzt habe ich eine Frage an dich. Glaubst du, dass dieses Prinzip erfolgreich war?
Dass das gut funktionierte? Also, da es diese Häuser, glaube ich, nicht so häufig gibt, glaube ich es irgendwie nicht. Wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, also ist denn das erste Geschoss, also das, was so abgeschreckt ist das denn bewohnbar dann?
Ja.
Oder nicht?
Ist es. Soweit ich weiß,
erstes auch. Okay.
Ja.
Okay.
Ich habe es.
Ja, okay, das ist ja vielleicht auch egal. Also ich habe das Gefühl, ich brauche relativ viel Platz.
Mhm.
Irgendwie. Ja. Ja, weil das hinten so, weil das so sehr abgeschreckt ist nachher.
Stimmt.
Also sieht zumindest aus, dass es sehr abgeschreckt ist. Wiegt das so alt, also es geht ja quasi bis aufs Erdgeschoss runter, ne? Dann klar kann man dann vielleicht, ich meine, da ist ja auch ein Fenster da an der Seite, ne? Also, naja, ich weiß es nicht genau. Also ich habe das Gefühl, ich brauche sehr viel Raum für eine wenig Wohnfläche. Das ist ja das, was man auch jetzt bei den Photovoltaikanlagen hat. Wie richtig ist geschickt aus? Also du hast ja jetzt ja nur eine Glasfront im Endeffekt, ne? Und die muss ja so dann auch geschickt ausgerichtet sein, dass sich das irgendwie lohnt. Also ich habe das Gefühl, es ist für den allgemeinen Hausbau ist es zu groß. Und deswegen ist es nicht erfolgreich.
Also, das Prinzip an sich funktionierte zunächst sogar ganz gut. Also, dass dieses Prinzip einfach erwärmte Luft aus diesen doppelt verglasten Scheiben in diese Glaubersalzbehälter zu transportieren und so weiter, das funktionierte. Mhm. Aber das Konzept hatte, genau wie du es richtig erkannt hast, auch einige Schwächen. Einmal diese Doppelverglasung, die Ausrichtung war sogar auch soweit erstmal okay, aber damals war so doppelt verglaste Fenster ja noch nicht so richtig auf dem Stand, wo wir heute sind. Und deswegen wurden die undicht und haben halt auch viel warme Luft nach außen transportiert einfach wieder.
Ja.
Dann musste das Glaubersalz jährlich erneuert werden. Und jetzt habe ich hier eine Zahl, deswegen glaube ich, vielleicht hast du völlig recht, dass da oben gar kein Wohnraum ist, sondern nur Glaubersalzbehälter. Denn es waren 20 Tonnen Glaubersalz in diesem Haus gebaut. Deswegen kann es sehr gut sein, dass da oben tatsächlich einfach nur die Behälter verortet waren. Und Salz, du weißt es ja vielleicht auch, ist auch ein relativ, also gerade gegenüber Metallen oder so, ein bisschen aggressiv, ne? Also dass es dann zu Rost und so kommen kann. Und genau das ist passiert. Also die Behälter korrodierten, in denen es gelagert wurde. Und auch die Behälter mussten dann ausgetauscht werden. Und es gab außerdem doch längere Perioden in Massachusetts mit starker Bewölkung. Und dann reichte die Sonnenkraft einfach nicht aus für die Beheizung. Also Maria hatte die Speicherkapazität des Salzes sogar extra so berechnet, dass es nach ihrer Meinung genug Wärme aufnehmen sollte, um an 10 aufeinanderfolgenden Tagen mit schlechtem Wetter das auch wieder abgeben zu können und die Räume dabei ausreichend aufzuheizen. Aber es reichte im Endeffekt nicht wirklich aus. Und der Cousin von Maria, also einer der frühen Bewohner eben dieses Dover Sun House, der berichtete dann auch darüber, dass seine Familie häufig mit elektrischen Heizlüftern nachhelfen musste, um nicht zu verlieren. Und um den Schein zu wahren, wurden diese Heizlüfter dann im Schrank versteckt, wenn Besucherinnen und Besucher kamen.
Süß. Genau. Weißt du, ob es das einzige Haus ist in der Form?
Soweit ich weiß, ja.
Okay.
Und letztendlich war es dann auch so, dass die Ventilatoren, die die warme Luft im Haus verteilten, auch so viel Strom brauchten, dass es eigentlich auch keine wirkliche Ersparnis gegenüber einer ganz herkömmlichen Heizung gab. Und deswegen wurde die Solartechnik nur wenige Jahre nach der Inbetriebnahme des Hauses in den 50er Jahren dann auch durch eine Ölheizung ersetzt. Und im Jahr 2010 wurde das Haus sogar ganz abgerissen.
Oh.
Aber Ehre wurde den beiden Projektleiterinnen trotzdem zuteil. Also Maria Telkes wurde als erste Person mit dem Preis der Society of Women Engineers ausgezeichnet und Eleanor Raymond wurde Fellow des American Institute of Architects. Und das von Maria entwickelte Verfahren dieser Latentwärmespeicherung, ne, also mit phasenwechselnden Materialien, mit diesen PCM-Materialien, das wird heute aber noch eingesetzt und zwar in diversen Wärmespeichersystemen, zum Beispiel in der Industrie. Also da gibt es auch weitere Ideen zu, wie man das nutzen kann, weil das eben einfach total die interessanten Materialien sind, die für Wärmespeicherung halt super gut geeignet sind. Und nach ihrer Arbeit am Dover Sun House hat sie sich aber nicht entmutigen lassen, die Maria, sondern hat auch noch weitere Nutzungsformen der Solarenergie erforscht und entwickelt. Zum Beispiel einen Solarkocher, der in so Entwicklungsländern zum Einsatz kommen sollte. Und jetzt bin ich mega stolz auf ein Bild, das ich dir jetzt schicke. Das habe ich nämlich selber gemacht.
Nee.
Jetzt kannst du es mal beschreiben. Das war in San Pedro de Atacama in Chile.
Ach, ja, okay, cool. Ja, siehst du, unterscheiden wir uns manchmal. Ich mache meine Bilder manchmal mit KI und ich mache sie selber.
Stimmt, in der letzten Folge gerade.
Okay, also ich sehe, ich sag mal, ne, sieht aus wie eine ganz große Satellitenschüssel, die ausgekleidet ist mit Spiegeln. Und in der Mitte wird über, ich sag mal, so ein Stahlgerüst oder wie auch immer, Gerüst, ein blauer Topf gehalten. Oder vielleicht auch ist der gar nicht blau, vielleicht ist das nur die Spiegelung, aber ein Topf gehalten. Und ja, ich vermute, dass halt quasi die Sonne dann in diesen Spiegelsatellitenschüssel ein. Also ihre Wärme abgibt und der Topf darauf erhitzt wird.
Genau, also eigentlich so ein recht simples Prinzip. Man nennt diese Satellitenschüssel Parabolspiegel.
Ah ja,
ich glaube, diese Form, die ich hier abfotografiert habe, war auch schon sehr lange in Nutzung. Die ist schon sehr abgenutzt, habe ich das Gefühl, die Spiegel. Aber genau, da kommen die Sonnenstrahlen drauf, die da quasi in die Mitte konzentriert werden. Meistens ist in der Mitte ein matt-schwarzer Behälter. Hier würde ich auch sagen, sieht der fast also irgendwie blau-bläulich aus. Und die Sonnenstrahlen werden da aber so hin konzentriert, dass der Behälter die absorbiert und der Inhalt eben stark erhitzt wird. Also man kann damit tatsächlich Wasser abkochen, Speisen erwärmen, braten, backen, grillen, frittieren. Es gibt auch industrielle Anwendungen dafür, für diese Parabolspiegel.
Also, ja, stimmt.
Wirklich gut nutzbar. Ja. Aber man braucht natürlich einen möglichst wolkenfreien Himmel. Also ich wundere mich auch nicht, dass ich den in der Wüste angetroffen habe, diesen Solarkocher.
Aber fand ich cool. Ich finde es auch richtig cool.
Ja, cool, dass ich das schon mal gesehen habe. Und das wiederum, wie gesagt, heute immer noch genutzt nach ihrem Prinzip.
Wo warst du da? Hast du das gerade schon gesagt?
Ja, in Chile.
In Chile, ah ja, ja.
Da kam also Grenz zu Bolivien, Chile quasi, genau.
Ah, cool.
Ja.
Cool. Ja.
Und jetzt kommt noch ein letztes Bild für heute. Habe ich dir schon geschickt. Was siehst du darauf?
Oh, es ist animiert. Es ist gezeichnet, also ein Comic-Style ungefähr. Es ist, wie gesagt, animiert. Links steht, sieht man den Oberkörper einer Frau, die nach rechts guckt, also man sieht ihr Seitenprofil. Das hinter der Frau ist irgendwie ein großes Reifen, wie auch immer, der die Farbe wechselt von Orange-Rot-Gelb-Tönen auf Grau-Blau, Dunkel-Hellblau-Tönen. Und wenn es orange ist, also oder diese helleren, diese roten, orange-gelben Farben hat, dann tropft irgendwie aus so einer, also sind jetzt sehr viele Sachen, die man beschreiben müsste, aber ich beschreibe mal nur da, wo was passiert. Also da tropft aus so einer, aus so einem, wie heißen die nochmal, diese Teekessel, tropft Wasser raus, also eine blaue Flüssigkeit raus in Gläsern, die sich dann auffüllen und darüber, über diesen Gläsern ist irgendwie so ein Behälter, wo man, glaube ich, Essen reinmacht und auf jeden Fall kommt nachher ganz rechts auf dem Bild ein, ich glaube, ein Brot raus. Genau. Ich muss sagen, Melanie, das ist ein wirklich sehr schwieriges Bild zu beschreiben.
Absolut, es ist ja auch ein Gift, genau, also es bewegt sich ja auch viel. Aber im Prinzip siehst du da alle Erfindungen von Maria Telkes. Also die Frau ist Maria Telkes. Das Wasser, was da reintropft und wieder raustropft in die Behälter, ist quasi, ne, dieser Solardestillierer oben. Siehst du noch so Wellen, das soll, glaube ich, wirklich Meerwasser sein, was dann trinkt wird. Ne, dann siehst du das Dover Sunhaus, du siehst einen Solarkocher und rechts, genau, wird ein Brot gebacken durch die Sonnenenergie. Also im Prinzip ist das alles ihre Erfindung, Entwicklung.
Krass, also das Dover Sunhaus, das hätte ich nicht erkannt.
Das ja, er hat einfach gemalt ein Haus, ne? Sie haben es jetzt nicht so gemacht, wie auf dem Bild, das stimmt. Und dann ist halt immer dieser Farbenwechsel quasi einfach taktiert.
Ja. Genau. Ja.
Und das ist ein Google-Doodle. Sagt dir das was? Also
ja,
manchmal solche animierten Grafiken, besondere Personen zu ehren. Und tatsächlich wurde Maria an ihrem 122. Geburtstag, also im Dezember 22, gab es ein Google-Doodle von Maria Telkes. Und ich fand es so cool, dass man alle ihre Erfindungen quasi darauf auch sehen kann.
Ja, ist wirklich nice. Ja,
cool. Genau. Und damit endet die Geschichte zu Maria Telkes, der Sonnenkönigin.
Toll. Sehr schön. Vielen Dank, Schwester.
Sehr gerne. Damit verabschieden wir uns für heute. Wünschen allen einen schönen sonnigen Tag. Mögen die Sonnenstrahlen heute für euch scheinen.
Oh,
und die kommen im Sommer.
Macht's gut, Leute.
Ciao. Macht's gut. Ciao.
Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da.
Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten.
Macht's gut.
Moderation: Christina Tiso und Melanie Vogelpohl. Musik: Till Tiso. Produktion: Melanie Vogelpohl.